Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 89 unserer Wissensreise. Heute wollen wir uns einmal der Anatomie des Darmes widmen. Der hat ziemlich interessante Besonderheiten. Und weil er so lang ist, würde eine Folge darüber auch zu lang werden. Deshalb geht es in dieser Folge erstmal um einen groben Überblick zum Darm und dann um die Besonderheiten des Dünndarms. Aber bevor wir starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Bist du beim Thema Psyche auch ein wenig lost? Dann schau mal auf die Homepage. Am 6. Juli war der erste Teil und am 20. Juli folgt dann der zweite Teil des Webinars Wissensreise Etappe Psyche. Falls du noch schnell dabei sein willst, schreib mir gern eine E-Mail mit deiner Adresse. Außerdem gibt es die Wissensreise Prüfungssimulation für die Oktoberprüflinge noch bis zum 31. Juli zum Early Bird Preis. Wir werden am 14. September deinen Kopf nochmal so richtig für die Prüfung in Schwung bringen. Zu beiden Webinaren findest du natürlich alle Infos auf www.tanjas-naturheilkunde.com. Und falls du jetzt sagst, das hätte ich mal früher wissen sollen, es gibt erstens Aufzeichnungen, also nicht so schlimm, und zweitens, falls du nichts mehr verpassen möchtest, dann trag dich gerne auf der Steady-Wissensreise-Seite für den kostenlosen Newsletter ein. Ja, jetzt gibt's mal eine nicht so gute Nachricht für manche von euch. Einige musste ich schon abweisen. Das bedeutet, für Oktober 24 kann ich keine weiteren Coaches annehmen. Also dafür bitte nicht mehr melden und ich drücke euch die Daumen, dass ihr eine andere Unterstützung findet. Falls du aber etwas später zur Prüfung gehst, also ab dem März 25, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Du kannst auf meiner Homepage ein kostenloses Kennenlerntermin vereinbaren und dann schauen wir mal, wie und ob und in welcher Intensität ich dich unterstützen kann. Dazu findest du auch alle Infos und ein Video auf der Homepage. Ja, und falls du noch visuelle Hilfen zusätzlich zum Hören brauchst, dann schau doch gerne mal bei Meditrix rein. Als Wissensreise-Zuhörer bekommst du mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, 20% bei Meditrix und die Wissensreise profitiert auch davon. Falls du nicht selber suchen willst, ich setze den Link auch in die Shownotes. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Stefanie, Katharina, Dominik, Tanja, Lisa, Manja, Sonja, Theresa, Marie, Yvonne, Andrea, Irena, Nathalie, Pavel, Sonja, Maria, Regina, Ute, Sorika, Silvi, Sabrina, Andrea, Antje, Kerstin, Svenja, Viktoria und Sandra. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Dienstagstreffen kennenzulernen. Okay, legen wir los mit unserer Kurzwiederholung zu Colitis ulcerosa. Um die beiden chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gut zu verankern, werden wir auch immer wieder Vergleiche mit Morbus Crohn anstellen, so wie ich es in der letzten Folge angekündigt habe. Also, schauen wir mal, wie gut du dich vorbereitet hast. Welche Darmabschnitte und welche Schichten sind bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa betroffen? Sie befällt zum größten Teil nur den Dickdarm, typischerweise beginnend am Rektum und Sigmoid. Bei der Hälfte der Patienten schreitet sie weiter nach proximal fort. Von den Wandschichten her betrifft sie nur die Schleimhautschicht, also die Mucosa. Vergleiche diese Abschnitte und Schichten mit Morbus Crohn. Hier kann der ganze Verdauungstrakt betroffen sein. Ziemlich häufig beginnt die Erkrankung am terminalen Ileum und außerdem sind alle Wandschichten entzündlich verändert. Was passiert von der Pathologie her bei Colitis ulcerosa? Aktivierte Lymphozyten führen zu einer Entzündung in der Darmwand. Es bilden sich Erosionen, Ulzera und Nekrosen. Hier kann es also leicht zu Blutungen kommen. Durch die immer wieder bestehenden Geschwüre kann eine Atrophie entstehen und es bilden sich Pseudopolypen. Außerdem kommt es durch diese ewigen Entzündungen zum bindegewebigen Umbau, sodass der Dickdarm verkürzt wird und die Haustrennen langsam verstreichen. So sieht der Dickdarm dann immer mehr aus wie ein Fahrradschlauch. Welche optische Erscheinung bzw. welches Schlagwort hast du anstelle des Fahrradschlauches bei Morbus Crohn? Genau, das Pflastersteinrelief. Vergleiche die Symptome der beiden chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Bei beiden Erkrankungen kommt es zu Durchfällen. Allerdings sind es bei Colitis ulcerosa viel mehr, bis zu 20 am Tag. Und sie sind blutig. Beide können Tenesmen und extraintestinale Manifestationen haben, wobei diese häufiger bei Morbus Crohn zu finden sind. Aus welchen Gründen kann es bei beiden jeweils zur Eisenmangelanämie kommen? Bei Morbus Crohn bedingt durch die Aufnahmestörung im Dünndarm, bei Colitis durch die Blutungen. Was sind weitere Komplikationen bei Colitis ulcerosa? Bei einigen Patienten kann sich ein fulminanter Verlauf zeigen, der zum toxischen Megakolon führt. Außerdem ist bei der Colitis ulcerosa das Risiko für ein kolorektales Karzinom erhöht. Wie unterscheidet sich die Therapie bei den beiden Erkrankungen? Bei beiden werden je nach Verlauf Glukokortikoide und Immunsuppressiva eingesetzt. Bei Colitis wird allerdings häufiger operiert, also Teile des Dickdarms oder auch der gesamte Dickdarm entfernt. Anders als bei Morbus Crohn ist damit dann der Patient geheilt. Gut, nun schauen wir uns mal die Anatomie des Darms genauer an. Ein wenig Einblick hast du ja schon durch die entzündlichen Erkrankungen bekommen, aber jetzt mal der Reihe nach, so wie es eigentlich sein hätte sollen. Ja, beginnen wir mit dem makroskopischen Aufbau. Wenn wir vom Darm sprechen, müssen wir eigentlich etwas genauer werden und die beiden Hauptteile trennen. Na, welche sind das? Genau, der Dünndarm mit Fachbegriff Intestinum tenue, manchmal wird auch der Begriff Enteron verwendet. Und das zweite wäre der Dickdarm, Intestinum crassum. Manchmal wird auch hier der Begriff Kolon verwendet, was nicht ganz trennscharf ist, was du gleich im Aufbau sehen wirst, aber du weißt, was gemeint ist, wenn jemand von Kolon spricht. Ja, und jetzt mal ein grober Überblick, damit du einfach schon mal eine Vorstellung hast, wie der Darm in Gänze aufgebaut ist, auch wenn wir uns dann nur den Dünndarm anschauen. Beim ca. 3 bis 6 Meter langen Dünndarm unterscheiden wir der Reihe nach drei Teile, nämlich Zwölffingerdarm oder auch Duodenum, Leerdarm oder auch Jejunum und Krummdarm oder auch Ileum. Das heißt, wenn wir mal aus dem Magen heraus starten, dann geht es erstmal durch den Pylorus in das Duodenum, das Jejunum und das Ileum. Dort ist dann der Übergang zum Dickdarm, nämlich die Bauhinklappe oder auch Bauhinsche Klappe oder Ileozäkalklappe. Ilio von dem letzten Teil des Dünndarms, also Ileum, und Zäkal verrät dir schon den ersten Abschnitt des Dickdarms, das Zäkum oder auch Blinddarm genannt. Warum heißt der Blinddarm eigentlich Blinddarm? Nun ja, das ist im Prinzip der Teil unter der Bauchhinklappe, der wie eine Sackgasse ist, also blind endet. Der Nahrungsbrei wird hier so gar nicht wirklich verdaut, sondern erst im aufsteigenden Dickdarm, dem Colon Ascendens. Dennoch kann hier natürlich Nahrung landen und da liegen bleiben auch ein Stück weit. Und dann haben wir auch das Problem, dass sich vielleicht der daran hängende Wurmfortsatz der Appendix entzünden könnte, wenn es da irgendwelche Verstopfungen gibt. Wenn jetzt hier keine Verdauung stattfindet, wofür sind dann Blinddarm und Appendix überhaupt wichtig? Bei Tieren spielen sie wohl eine größere Rolle. Bei uns Menschen gibt es aber auch starke Hinweise, dass nicht nur der Appendix, sondern auch der Blinddarm wichtige Funktionen im Abwehrsystem haben. Das wäre aber jetzt Teil von Immunologie. Das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben mal schön bei der Verdauung. Sonst wird's völlig durcheinander. Also, die Teile des Dickdarms sind dann. Erster Teil, weißt du jetzt schon? Zäkum oder Blinddarm mit Appendix bzw. Wurmfortsatz. Dann kommt das eigentliche Kolon. Dieses kannst du dir vorstellen wie so ein umgedrehtes U. Das heißt, wir haben zunächst einen aufsteigenden Teil, Colon Ascendens. Dann haben wir den quer verlaufenden Teil, Colon Transversum. Und den absteigenden Teil, Colon Descendens. Von da aus geht es in das Sigmoid oder Colon Sigmoideum, dann ins Rektum, den Mastdarm. Am Ende sitzt der Analkanal, von dem aus die Verdauungsreste dann ausgeschieden werden. Ja, und bevor wir die einzelnen Teile im Detail betrachten, überlegen wir jetzt erstmal, welche Gemeinsamkeiten gibt es im Dünndarm und Dickdarm. Der Wandaufbau des Darms ähnelt generell dem des Magens. Das kennst du also schon. Du kannst ja nochmal für dich wiederholen. Wir haben die Mucosa, die Submucosa, die Muscularis und eine Hüllschicht, also entweder die Adventitia oder je nachdem, welcher Abschnitt es ist, auch Bauchfell. Die Schleimhaut besteht aus einschichtigem Zylinderepithel. Und weil im Darm eine große Oberfläche benötigt wird, um die Nährstoffe aufzunehmen, gibt es hier Strukturen, die die Oberfläche vergrößern. Dazu zählen zum einen die Krypten, die kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie Einstülpungen oder Höhlen in der Schleimhautschicht. Wie beim Magen beinhaltet die Submucosa auch den Plexus submucosa, also den Meissner Plexus. Das ist ein Nervengeflecht und der ist zuständig für die Sekretion der Drüsen und auch für die nervale Anregung der Darmdurchblutung. In der Muskelschicht befindet sich dann der Plexus myentericus oder auch Auerbach-Plexus und der ist vor allem zuständig für die Darmperistaltik, deshalb ja auch in der Muskelschicht. Ja, das waren jetzt die Gemeinsamkeiten des Darms generell. Nun gehen wir aber auf die einzelnen Abschnitte ein. Schauen wir uns zunächst den Dünndarm mal etwas genauer an. Und wir starten mit dem groben Aufbau, also der Makroskopie. Der erste Abschnitt, wie heißt der nochmal? Genau, Zwölffingerdarm oder Duodenum. Ja, er heißt so, weil man sagt, er ist ungefähr 12 Finger breit lang. Also wenn du 12 Finger aneinander legen würdest, dann sind das circa 25 Zentimeter. Was weißt du über die Lage? Genau, er liegt größtenteils retroperitoneal und zwar im Bereich des zweiten Lendenwirbelkörpers. Er schließt direkt am Magen an und bekommt von dort den Nahrungsbrei in kleinen Portionen geliefert. Und er bildet eine Schlinge wie ein C, in der der Kopf des Pankreas liegt. Weitere Nachbarorgane sind der rechte Leberlappen, die Gallenblase, die rechte Niere und die rechte Nebenniere. Und jetzt gibt es im Duodenum noch einen ganz wichtigen Zugang, nämlich die Vaterpapille oder Vatersche Papille oder Papilla Vateri mit dem Sphincter Oddi. Hier wird der Gallensaft über den Ductus Solidochus und das Pankreassekret über den Ductus Pancreaticus in den Dünndarm gegeben. Was dann natürlich super wichtig für die Verdauung, genauer gesagt die enzymatische Spaltung der Nahrungsbestandteile ist. Den zweiten Teil, das Jejunum oder auch Leerdarm, und den dritten Teil, das Ileum oder auch Krummdarm, schauen wir uns gemeinsam an. Sie gehen ohne klare Begrenzung ineinander über und bilden ebenso ganz viele Schlingen, die auch gegeneinander verschieblich sind. Gemeinsam sind sie circa 3 bis 5 Meter lang und liegen intraperitoneal, also anders als das Duodenum. Ungefähr auf Höhe des 3. bis 4. Lendenwirbelkörpers. Am Ende des Iliums befindet sich dann die Bauchhinklappe, womit der Dünndarm zu Ende ist. So viel zum Grobaufbau. Schauen wir uns nochmal genauer den Feinaufbau an. Wir hatten uns ja gerade schon mal die Krypten angeschaut. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen eine große Oberfläche, denn im Dünndarm müssen unsere Nährstoffe letztlich aus der Außenwelt in den Körper aufgenommen werden. Und dafür gibt es verschiedene Tricks. Wenn wir die Tricks beim Namen nennen, dann haben wir zunächst mal die Kerkringfalten, die wir gerade schon mal hatten. Das sind also so Schleimhautfalten, die bis zu 1 Zentimeter hoch sind. Außerdem gibt es die Zotten, die auf diesen Kerkringfalten sitzen. Die sind so bis zu 1 Millimeter hoch. Dann haben wir noch Krypten, die sind zwischen diesen ganzen Falten und Zotten. Das sind dann Einstülpungen der Schleimhaut, die gehen also in die Tiefe bis zu 0,4 mm. Und dann haben wir noch den Bürstensaum oder auch die Mikrovilli. Die sitzen nochmal auf den Zotten drauf und vergrößern die Oberfläche noch mehr, sodass die Nährstoffe dann wirklich durch diesen Bürstensaum super schön in die Kapillaren aufgenommen werden können. Denn die Nährstoffe, denk immer dran, befinden sich ja immer noch in der Außenwelt, auch wenn unser Körper schon ganz viel dafür getan hat, dass wir an diese Nährstoffe rankommen, aber sie müssen ja in unsere Innenwelt aufgenommen werden. Ja, im Zwölffingerdarm selbst gibt es noch eine Besonderheit, die sogenannten Brunnerdrüsen. Die müssen hier sein, sie liegen in der Submucosa und sie sind zuständig, den Nahrungsbrei abzupuffern. Das heißt, sie sondern Schleim und Bicarbonat ab und teilweise auch noch Enzyme für die Verdauung. Und auch im Jejunum und Ileum haben wir eine Besonderheit, nämlich den lymphatischen Anteil, das Mucosa-assoziierte lymphatische Gewebe, das in Mucosa und Submucosa eingebaut ist. Im Jejunum handelt es sich dabei noch eher um so einzeln eingestreute Lymphfollikel, die werden dann immer dichter. Im Ileum sind es dann zusammenhängende Plaques, die Peierschen Plaques. Ja, das heißt, wenn wir uns jetzt die Aufgaben des Dünndarms anschauen, dann weißt du schon erstmal, der Zwölffingerdarm hat die Aufgabe, den Speisebrei abzupuffern, also zu neutralisieren. Die Neutralisierung erfolgt aber nicht nur durch diese Brunnerdrüsen, sondern eben auch durch die Sekrete aus Leber und Pankreas. Und warum muss der Nahrungsbrei überhaupt neutralisiert werden? Naja, die Hauptaufgabe im Dünndarm ist ja die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile. Und dazu brauchen wir Enzyme. Und die können nur in einem bestimmten Milieu arbeiten. Damit du den Weg der Verdauung aus unseren Folgen zum Mund, Ösophagus und Magen fortsetzen kannst, wollen wir hier gleich mal die Verdauungsenzyme im Dünndarm mit reinnehmen. Erinnerst du dich denn noch an die Verdauung bis hierhin? Drück gerne auf Pause und wiederhol mal für dich. Also, im Mund, haben wir gesagt, haben wir schon die Amylase aus dem Speichel und hier beginnt dann die Kohlenhydratverdauung. Und wie war das noch im Magen? Hier haben wir aus den Belegzellen die Salzsäure, die die Eiweiße denaturiert. und das Pepsinogen aus den Hauptzellen wird auch von ihr aktiviert. So kann es dann als Pepsin die Eiweiße schön aufspalten, weil die Oberfläche durch die Denaturierung vergrößert ist. Jetzt fehlt auf jeden Fall noch der dritte Nährstoff neben Kohlenhydraten und Eiweißen, nämlich genau die Fette. Streng genommen haben wir bereits im Mund die Zungengrundlipase dafür, die schafft aber nicht sehr viel. Erst jetzt, im Zwölffingerdarm, kann es so richtig mit der Fettverdauung losgehen. Die Enzyme dafür kommen aus dem Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse, und der Galle. Wenn wir also uns die Nährstoffe anschauen, dann findet die Kohlenhydratverdauung, die wird hier weitergeführt durch die Pankreasamylase. Die Eiweiße werden durch die Proteasen aus dem Pankreas weiterverdaut. Und die Fette? Hier haben wir ein ähnliches Prinzip wie eben beim Magen genannt. Das heißt, auch hier haben wir eine Säure, die die Oberfläche vergrößert, nämlich die Gallensäure. Indem sie sie in kleine Micellen, also in Fetttröpfchen, emulgiert. Und so kann dann die Lipase aus dem Pankreas die Fette besser aufspalten. Ja, diese enzymatische Zersetzung wird dann im Jejunum und Ileum weiter fortgesetzt, sodass die kleinsten Bestandteile dann auch hier resorbiert werden können. Hauptsächlich geschieht die Resorption im Jejunum. Im Ileum werden dann vor allem noch Vitamin B12 aufgenommen und über den enterohepatischen Kreislauf die Gallensäuren. So, damit hast du jetzt hoffentlich einen Einblick in unsere Außenwelt im Inneren und wie die wertvollen Nährstoffe letztlich von dort in unser Blut gelangen. In der nächsten Folge geht es genau an dieser Stelle weiter. Ich freue mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Ja, denk an das Psyche-Webinar, den Early-Bird-Preis für die Prüfungssimulation und den Meditrix-Coupon Wissensreise, falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst. Jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.